Hallo zusammen und hier bei einer neuen Folge der Multimaniacs, diesmal ohne André und Magnus, also nur mit mir, dem Sascha und der Sophia.
Hallo!
Und die Sophia, die ist von den Pixelfrauen von I Know Your Games, Game, und stellt sich jetzt mal vor.
Ja, ich bin Sophia, wie du gerade schon richtig gesagt hast, schreibe für I Know Your Game und mache da auch mit beim Pixelfrauen-Podcast. Und ja, sonst bin ich eigentlich noch Vollzeitstudentin, arbeite aber nebenbei noch in einer PR-Agentur.
Ja, prima um die Anmoderation rumgeschummelt, der Sascha, indem er einfach dich hat reden lassen. Ja, unser heutiges Thema ist Japan allgemein, könnte man sagen. Wir wollen mal ein bisschen damit aufräumen, dass Japan Interesse oder Interesse an allem, was Japanisches, vielleicht auch Anime und Manga, nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man so ein Kawaii Explosion Geek sonst was Otaku ist. Also natürlich sind die Leute auch nicht alle scheiße, muss man direkt vorweg sagen. Ich kenne viele Leute, die so sind und die ich sehr gern habe. Aber es ist halt genauso wie der Standard-Nerd, ist halt trotzdem sehr vorurteilbehaftet. Und da ist es interessant, einfach mal zu sehen, wie sind denn verschiedene Leute drauf. Und wir sind beide sehr verschieden dabei, haben wir festgestellt, in vielen Unterhaltungen schon. Dementsprechend können wir einfach direkt mal loslegen, wie wir dazu gekommen sind. Magst du zuerst oder soll ich?
Kann ich gern machen.
Ja, dann mach du mal.
Und ich habe da vorhin auch mal kurz ein bisschen nachgedacht. Und es ist auch eine Frage, die ich schon öfter gestellt bekam. Und irgendwie, ich kann das auch gar nicht so fest ausmachen, worüber genau ich jetzt dazu gekommen bin. Also an sich hat mein Vater mich damit anfixiert. Aber bei ihm könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob er jetzt zum Beispiel den Fokus für sich auf die Kultur legt. Weil es ist ja ganz oft spaltet sich in die Lager. Entweder ich bin dadurch, keine Ahnung, Anime oder so drauf gekommen. Oder weil ich die Kultur toll finde. Aber irgendwie, ich mag beides, ja. Aber es ist nicht für mich der Grund, warum ich angefangen habe, mich für Japan zu interessieren. Ich glaube, es war einfach generell dieses Andersartige, weil es ja wirklich schon sehr anders ist als hier zum Beispiel eine Großstadt und wie man sich verhält und was man halt auch popkulturell konsumiert in dem Fall. Und nicht unbedingt jetzt geschichtlich gesehen, sondern erstmal wirklich der ganz krasse Kontrast, den man einfach so direkt sieht.
Ja. Ja gut, bei mir ist es der ich nenne ihn mal klassischere Weg. Ich bin tatsächlich durch Anime dahin gekommen. Jeder, der in den 90ern noch ein Kind war, wird sich daran erinnern können, wie Pokémon hier gehypt wurde und wie es gestartet ist. Und natürlich saß auch der kleine Sascha vorm Fernseher und hat sich die erste Folge Pokémon angeguckt. Und davor lief allerdings Dragon Ball. Und ich war ab dem Moment verzaubert, in der Oolong nach oben schaute und Bulmas Höschen gesehen hat. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich nicht als kleiner Junge dahin gekommen, sondern als Junge mittleren Alters, schwer in der Pubertät steckend. Dementsprechend hat mich das Höschen von vornherein fasziniert. Und dann kamen weitere Animes, die ich nicht näher beschreiben möchte. Aber nichtsdestotrotz hat sich das natürlich viel weiterentwickelt. Also klar, über die Animes habe ich erstmal auch viel in den Animes dargestellte japanische Kultur kennengelernt. Du siehst ja, was sie essen in realistischeren oder in Animes, die in der Gegenwart spielen, siehst du eben auch einige Teile der Lebenskultur, ob es jetzt ist, wie sie wohnen oder eben Schulmädchen etc. Und darüber hat sich dann tatsächlich auch ein recht reges Interesse entwickelt an der Gegenwart, an der Kultur, auch an der Kultur der Gegenwart und auch an der Geschichte. Also ich finde zum Beispiel die Edo-Periode total interessant, weil klar, Samurai, die findet ja jeder interessant, aber auch die Machenschaften, die ganzen politischen Schwingungen da drin, auch was davor und danach entstanden ist, das ist super interessant. Und das ist tatsächlich, finde ich, wenn du jetzt in den westlichen Teil der Welt schaust, ist es nicht ganz so ein krasser Wechsel. Also klar, der Wilde Westen ist auch ein krasser Wechsel, aber der gehörte eigentlich auch nicht dem Westen. Also nicht irgendwie, es ist halt nichts Europäisches oder ich nenne es mal jetzt Weißes. Das klingt blöd, aber du siehst ja da wirklich aus einer eher feudalen Struktur plötzlich so ein krasser Wechsel zu alles, was der Westen bieten konnte. Das fand ich interessant, schon immer. Aber du wirst da wahrscheinlich sogar mich jetzt in die Schranken weisen und mir erklären können, dass das viel zu gerafft ist, was ich erzählt habe.
Warum? Also ich meine, jetzt geht es ja tatsächlich einfach, was uns fasziniert. Und wenn es das ist, was dir den Einstieg dazu gebracht hat, warum sollte ich das jetzt irgendwie kritisieren oder runtermachen?
Ja, aber vielleicht habe ich, also ich denke mal, wir haben es ja auch schon öfter in Gesprächen bemerkt, du befasst dich natürlich weitaus intensiver als ich. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt vor einem Jahr, also vor ungefähr anderthalb Jahren erst wieder richtig dazu gestoßen, mich ganz sehr für Japan zu interessieren. Ich habe da vor lange Zeit einfach den Fokus verloren, habe zwar immer mal irgendwie mir irgendwelche Samurai-Filme angeschaut oder eben trotzdem noch Manga und Anime geguckt. Aber dieses rege Interesse, das kam jetzt erst wieder vor anderthalb Jahren und seitdem boomt's aber bei mir wieder. Ja. Aber du kommst natürlich auch sehr aus der Spielerichtung dazu.
Ja, also da ich komischerweise eigentlich so gut wie gar kein Anime konsumiere, mit großer Ausnahme von den Ghibli-Filmen, fällt das bei mir komplett weg. Manga lese ich auch nicht. Und eigentlich
außer
ist.
kleine Katze Chi.
Ja, das ist die große Ausnahme. sind tatsächlich so Videospiele, beziehungsweise japanische Videospiele, dann was Popkultur angeht, so der einzige Kontaktpunkt bei mir aktuell.
Ich finde das, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich finde es super interessant, dass du so Spiele wie, wie heißt es,
Tokyo Mirage Sessions.
Genau, ich hätte es richtig gesagt, verdammt, warum traue ich mich nicht. Tokyo Mirage Sessions, das ist ja, wie auch Persona und so, sind ja Vorzeigebeispiele für total veranimierte Spiele. Und da finde ich es super interessant, dass du Animes nicht guckst, aber Spiele, die im Grunde Animes sind, in denen man sich auch noch selber bewegen darf, total verschlingst.
Da bilden die eigentlich auch gerade die große Ausnahme, weil zum Beispiel sowas wie die Tales of-Reihe, die auch so diesen Anime-Look hat, das ist tatsächlich auch der Look, der mich so ein bisschen abschreckt, wo ich sage, boah, nee, auf sowas habe ich keine Lust.
Okay.
Also ich glaube, da ist tatsächlich einfach diese Stories, die sind so abgefahren und ja. Also früher war ich auch nicht so schlimm drauf. Da habe ich tatsächlich alles irgendwie gespielt, was so ein bisschen nach Anime auch aussah. Aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, ich bin dem ein bisschen entwachsen. Und wenn ich diesen typischen Anime-Look sehe, dann geht es mir mittlerweile tatsächlich eher auf den Senkel, dass ich sage, boah.
Ja gut, ja. Bei mir ist das so, ich verschlinge wirklich alles. Also wie schon im letzten Podcast von André festgestellt, wir sind beide große NIS, also Nippon Ichi Software-Fans. Da habe ich jetzt auch, ich glaube, seitdem ich auf der Gamescom mit der Monika gesprochen habe, die PR gemacht hat für den europäischen Bereich und mir Onichan Bara Z geholt habe, habe ich jedes Spiel von NIS verschlungen, weil klar, die sind nicht alle gleich gut, muss man auch sagen. Es gibt sehr viele JRPGs, zumindest die halt in den westlichen Markt rüberkommen, die jetzt nicht grottenschlecht sind, aber die nicht viel großartig Neues bieten. Also oder überhaupt japanische Spiele, es sind ja nicht nur JRPGs, da hast du ja auch sehr viele Beat'em-ups und viele Hack-and-Slay-Spiele.
Ja.
Und die sind nicht alle gleich gut. Also bei den Beat'em-ups habe ich jetzt zum Beispiel Guilty Gear vor kurzem getestet, das ist sehr cool. Merkst du aber eindeutig, dass es halt auch wirklich für Arcade-Automaten gedacht ist, weil du musst so schnell auf die Tasten kloppen. Und vorher hatte ich Nitro Blasters. Das ist auch ein Beat'em-up. Das Lustige ist, Nitro Blast, das ist so ein All-Star-Ding von, nicht Nitro Blast, sondern Nitro Plus Blasters. Und Nitro Plus ist auch wieder ein Spiele-Publisher aus Japan. Und die machen sehr viele Visual Novels. Und die gehen alle Richtung Dating-Sim. Also kannst du dir vorstellen, wie die Kämpferinnen aussehen.
Ja.
aber es ist halt leider inhaltlich nicht gut. Und das ist schade, weil klar, ich fahre wirklich total auf Edgy ab, einfach weil ich es feiere. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es brauche, sondern einfach nur, weil ich den Stil halt mag. Und bei Senran Kagura im Anime geht es wirklich nur um Brüste. Im Spiel geht's auch darum, dass man seine Gegnerin auszieht. Also ist schon mehr als im Anime. Aber das ist noch lustig, aber es gibt andere Spiele, die sind einfach nur langweilig. Und es wird halt tatsächlich überflutet. Also ich könnte mir vorstellen, dass japanische Spiele weitaus mehr ausmachen als westliche Spiele.
Ja, also wie gesagt, früher habe ich sowas auch einfach total aufgesogen. Es war immer so, dass am Wochenende mein Papa mit mir in die Videothek gegangen ist und gesagt hat, ich darf mir ein Spiel ausleihen.
Wow.
Und dann alles, was
Cool.
irgendwie halt Manga- und Anime-mäßig aussah, das habe ich mitgenommen. Da hat man einfach gemerkt, wie viel Scheiß dazwischen eigentlich auch ist. Und ich glaube, da habe ich mich einfach übersättigt damals.
Ja. Ja, aber das ist auch, ist heute tatsächlich halt auch noch so, weil ich könnte mir vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise ist halt der Anime- und Manga-Stil ist halt zugänglich. Jeder interessiert sich, denkt sich irgendwie, oh ja, das ist bestimmt cool, oh ja, die hat große Möpse. Sex sells. Und da kannst du halt auch relativ einfach viel machen. Du siehst ja auch diese ganzen Anime- und Manga-Rip-Offs von irgendwelchen Ami-Studios. Die sehen nicht gut aus. Das hier, wie heißen sie? Totally Spies. Das ist noch so ein Ding, das geht noch. Aber so in die Richtung, da merkst du, irgendwer versucht halt diesen japanischen Stil nachzumachen und kriegt es nicht auf die Reihe.
Ja,
Stille.
Stille. Nee, ich habe jetzt gerade nochmal tatsächlich ein bisschen nachgedacht, weil du meintest, dass ich komischerweise an eben sowas wie Tokyo Mirage Sessions Persona mag. Und es ist, würde ich sagen, dass, ich kann es sehr schwer beschreiben, die haben halt einfach diesen Look, aber sind jetzt nicht so überdreht wie vielleicht manche Anime. Also es ist gerade sehr schwer für mich auszudrücken. Ich sehe es in dem Moment tatsächlich nicht als Gefühl oder Feeling Anime, sondern einfach nur als Stilmittel für die Optik.
Ja.
Weil ich jetzt zum Beispiel auch gerade an Catherine denken musste, worauf ich wieder unglaublich Bock habe. Und das ist für mich halt einfach tatsächlich Optik, wie zum Beispiel bei den Telltale-Sachen mit dem Cel-Shading. Das heißt, diesen Comic-Look hat, haben die halt so ein bisschen diesen Anime-Look, aber halt nicht so übertrieben, dass man irgendwie. Gut, die haben jetzt auch nicht solche klassischen Sachen, aber man sieht immer dieses kleine, schwächliche Mädchen, was dann irgendwie die Weißmagierin ist. Dann ist da diese super sexy, große Frau, die irgendwie Schwarzmagierin ist oder so. Und wo es irgendwie alles sehr klischeebeladen ist, man direkt weiß, okay, du siehst so und so aus, du machst das und das. Und ja, wie gesagt, das ist für mich primär einfach dieses gestalterische Mittel.
Ja, gut, das hast du ja auch bei vielen japanischen Spielen einfach, dass es auch wieder nur ein gestalterisches Mittel ist. Aber was ich eben auch bei vielen Spielen schön finde, ist halt auch der Humor und der Stil. Also mir gefällt tatsächlich diese spezielle Art, die du anscheinend ja eher, ich nenne es mal jetzt störend findest, dieses Überdrehte, dieses sehr lustige, sehr sexualisierte auch teilweise. Das gefällt mir, das finde ich halt super spaßig, wenn dann irgendwer so ein kleiner Pervy da rumsteht, der sofort Nasenbluten kriegt, wenn ein Mädchen ihm Hallo sagt. Dazu hat er wahrscheinlich noch irgendwie eine Brille mit Spiralmuster drauf. Ich finde halt diese Stereotypen aus Manga und Anime finde ich super lustig. Das ist also für mich auch weniger, dass ich den Stil brauche, als mehr, dass er mir halt was gibt, was ich in westlichen Trickfilmen oder
Nicht hast.
westlichen Spielen nicht habe. Da hast du einen
Ja.
anderen Humor. Der Humor in Animes ist ja zum Großteil sehr pubertär.
Ja.
Und das ist jetzt nicht nur auf sexistische oder sexualisierte Themen, sondern insgesamt, er ist halt dumm manchmal. Er ist einfach nur blöd. Und das mag ich irgendwie total. Das hat vielleicht auch mit meiner Niveaulosigkeit, die auch schon sehr oft Bestandteil unserer Podcasts war, zu tun. Ich habe halt kein großes Niveau und ich lache sehr leicht über Brüste. Also ich lache eigentlich weniger über Brüste, aber sie lenkt mich manchmal ab.
Aber
Ja, bitte?
japanische Spiele sind ja auch nicht immer nur Anime-Look.
Ja, klar, auf jeden Fall nicht.
Deswegen.
Es gibt ja genug japanische Spiele, die sehr wichtige Punkte auf dem westlichen Markt sind. Aber mehr jetzt eben diese Nischenspiele, die nicht so der wichtige Bestandteil sind, die sind halt auch interessant. Jetzt zumindest für mich. Weil die eben nicht jeder spielt.
Ich muss sagen, was mich gerade auch bei Persona und Tokyo Mirage Sessions sehr packt, ist, dass die ja sehr realistisch gehalten sind von der Spielwelt. Okay, es gibt immer so eine Art Parallelwelt, wo man dann hin, ja nicht entflieht, aber gezogen wird. Aber es gibt ja immer diese eine faktische Spielwelt und das ist einfach Original Japan. Also bei Tokyo Mirage Sessions spielt halt logischerweise in Tokio. Und es ist einfach so krass, es sieht genauso aus wie Tokio. Und tatsächlich sind dann auch teilweise die gleichen Läden in den gleichen Stellen drin. Und einfach um dieses Feeling ja übermittelt zu bekommen oder dass man einfach so darin aufgeht, ist das sehr schön.
Du warst schon mal in Japan, ne?
Ja, war ich.
Erzähl was darüber, ich möchte neidisch werden.
Du möchtest neidisch werden,
Ja,
ja.
ich bin so schon, dass du da warst. Das macht mich schon neidisch genug.
Ich war mit einem Austauschprogramm da. Es ging dann nur 2 Wochen und da habe ich tatsächlich dann auch die 2 Wochen rund um die Uhr gearbeitet, also wissenschaftlich gearbeitet. Und es ging um die Folgen der Dreifachkatastrophe, also des Tsunamis von 2011. Und dann, wir waren in Gruppen unterteilt. Ich war in der, ich glaube, Gesellschaftsgruppe oder so war es. Und auf jeden Fall haben wir uns mit den Folgen für Landwirte beschäftigt. So ein Thema, wo ich mich ehrlich gesagt sonst wahrscheinlich nie mit auseinandergesetzt hätte. Aber es war doch ziemlich krass, was so Infos, mit denen man sich, wie gesagt, sonst nicht beschäftigt hätte, wo man auch einfach mal darüber nachdenkt, dass die ganzen Landwirte an der Ostküste, wo der Tsunami, ja, wie sagt man, eingeschlagen, nein, zugeschlagen
Ankam.
hat. Die können einfach ihre ganzen Ackerflächen nicht mehr bearbeiten, weil natürlich die Erde jetzt total übersalzen ist. Da wächst nichts mehr. Und die haben gerade einen, oder ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, ich war vor 2 Jahren da, aber damals sich gerade so erholt von diesem krassen Existenzschlag, dass sie halt da erstmal gucken müssten, was machen sie jetzt. Und auch das Image der Produkte, dass man die Sachen nicht mehr so gerne gekauft hat, weil man dann halt denkt, okay, die sind vielleicht auch verstrahlt, das ist nicht so gut. Und dass es ein ganz krasses Problem ist. Und ja, nach diesen 2 Wochen waren es ungefähr, war ich halt nochmal so 2 Wochen urlaubsmäßig in Tokio.
Einfach mal so.
Ja, wo ich aber auch noch froh drum bin, was wir nämlich auch im Rahmen dieses Austausches gemacht haben, da sind wir nämlich nach Asahi gefahren, die Stadt, aus der das Bier kommt. Eine ja, Küstenstadt. Relativ klein. Und da war es ziemlich krass. Da durften wir nämlich dann, haben wir erst mit dem Schulleiter gesprochen und dann hat er uns mitgenommen in seine Schule. Das war eine Mittelschule. Und dann haben wir mit Kindern gesprochen, wie sie den Tsunami erlebt haben. Und das war einfach, ich glaube, das ist das krasseste Erlebnis meines Lebens gewesen. Wenn du dann, 13 waren die, als wir mit ihnen gesprochen haben. Also waren die 10. 10, 11, als der Tsunami passierte. Und diese Sachen, die so erzählt haben, dann wollten wir denen natürlich auch nicht irgendwie zu nahe gehen, haben dann nur so ganz leicht gefragt, ah ja, wie war das denn für dich, bla bla bla. Und dann, okay, jetzt müssen wir schnell das Thema wechseln. Was möchtest du nach der Schule machen und sowas? Und dann, das war einfach die traurigste Geschichte überhaupt. Dann sagt dieser kleine Junge, der auch irgendwie, der war komplett nass geschwitzt, er hat zum ersten Mal halt Ausländer gesehen. Weiße, war schon sowieso aufgeregt und war total nass geschwitzt und dann erzählt er halt einfach, dass er unbedingt gerne Arzt werden möchte, weil er nie wieder zusehen will, wie andere Leute sterben, weil er vom Dach seines Hauses, wo sich seine Familie dann gerettet hat, beobachtet hat, wie eine alte Frau ertrunken ist. Und
Ja,
ich
das
saß
ist
da nur
schon
so
sehr übel.
und stehst du einfach nur so, okay, du darfst jetzt nicht zu sehr heulen.
Das ist wirklich übel, ja. Ja,
Aber
gut, da
ja,
können wir.
danach war ich einfach im Urlaub so.
Danach hast du gedacht, jetzt interessiert mich nicht mehr, was der Kleine gelabert hat, ich möchte jetzt Party machen.
Ja, Konsum.
Ja, aber da kommen wir ja auch auf zwei Punkte direkt. Also erstmal traurige Geschichte, fällt mir auch sofort die letzten Glühwürmchen ein. Da hast du ja auch Kinder, die das Schlimmste erleben, was überhaupt zu erleben ist. Und ich weiß ja, den magst du auch. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen, weil ich mich nicht an den Film rantraue. Ich saß da doch eine ganze Weile sehr betröppelt da und habe nicht gesprochen danach. Aber da kommen wir auch gleich zu Studio Ghibli im Allgemeinen. Du sagst ja schon, du hast eine sehr große Liebe, die teilen wir auch.
Ja.
Und ich meine mich zu erinnern aus einem der Pixelfrauencasts, du warst doch im Ghibli-Museum.
Genau, also
Night.
das ist in der Nähe von Tokio und da habe ich natürlich einen Ausflug hingemacht dann.
Ja, das ist
Und
nicht, ist das der Park oder ist das nur ein Museum?
das ist ein Museum.
Ah, weil ich möchte so gern mal in den Ghibli-Park. Ich möchte halt zu dem Laputa-Roboter gehen und mich da
Achso, nee,
umkuscheln.
das ist das Museum. Das ist
Ach,
da
das ist
mit
das.
bei,
Ah,
ja.
okay. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein richtiger Park.
Nee, es ist kein wirklicher Park. Dieses Museum steht in einem Wald und das sieht auch ziemlich freaky gestaltet aus, wenn
Wahrscheinlich
man.
so, wie es aus dem Film kommt.
Ja, tatsächlich. Und es
Ah,
ist halt mit sehr
super.
viel Grün und du kannst halt tatsächlich auf das Dach steigen, was auch total begrünt ist. Und da steht eben dieser Roboter.
Ja, da würde ich mich so gerne mal hinkuscheln. Das ist auch eines der wenigen Tattoo-Motive, was ich irgendwann mal auf mir drauf haben möchte, der
Echt?
Laputa-Roboter. Ja, weil ich das so niedlich finde, wie er den beiden die Blume reicht.
Ja.
Ist eine meiner liebsten Szenen aus dem ganzen Film, wobei er eher zu meinen liebsten Ghibli-Filmen überhaupt gehört und wahrscheinlich von sehr vielen Leuten unterschätzt oder gar nicht erst gekannt wird.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, es ist mich deswegen ein bisschen wundert gerade.
Ja, nee, ich habe zwar jetzt nicht die komplette Reihe, ich habe irgendwann halt auch darin einen kleinen Bruch gehabt, aber der ist einer der Filme, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Ja, die einzig Beworbenen sind ja letztendlich Chihiro und Prinzessin Mononoke. Die anderen, die siehst du ja halt dann zwar öfter mal im Fernsehen, aber die sind alle nicht so groß beworben worden.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das nie so mitbekommen. Ich habe halt nur mitbekommen, dass, ich weiß nicht mehr, ab welchem Teil war das? Ich glaube, war es schon. Der Mohnblumenberg war es. Der Mohnblumenberg war der erste, der nach einiger Zeit mal wieder im Kino lief, tatsächlich. Also zumindest bei uns in Düsseldorf. Und danach liefen alle Teile im Kino. Die danach kamen, waren ja nicht mehr viele. Und die habe ich dann tatsächlich auch alle im Kino geguckt.
Ich habe sie leider alle erst auf DVD geguckt. Ich glaube, Chihiro hatte ich sogar im Fernsehen geschaut zuerst. Aber habe sie mir dann halt zumindest einen Großteil dann gekauft.
Ja.
Ja, so ist das nämlich.
Ja, aber das merkt man auch im Ghibli-Museum, dass vor allem Totoro und in Japan tatsächlich Kiki, also Kiki ist ein Lieferservice, so die großen, großen, großen Aushängeschilder sind, wo du hauptsächlich das ganze Merch zu findest und halt auch im Ghibli-Museum. Und das Museum an sich ist so eine feste Ausstellung. Das sind Räume, die sind unglaublich liebevoll gestaltet, so als seien das so Arbeitszimmer mit.
Genau, mit so ganz vielen Farbtöpfchen, ne?
Genau,
Ja, das fand
und
ich auch sehr schön.
dann sind dann halt so hängende Bilder, wie der Prozess abläuft, wenn sie zum Beispiel die einzelnen Sachen kolorieren und sowas. Und nicht so, wie man vielleicht, weiß nicht, wenn man im Museum hört, würde man denken, dass Sachen richtig ausgestellt würden, aber man kriegt eher so einen Einblick in die Arbeitsweise. Und hat am Ende, also es ist halt das ganze Museum, was natürlich auch ein Ausstellungsstück an sich ist. Da ist ein großer Katzenbus für Kinder. Da dürfen nur Kinder rein. Ich habe mich geärgert.
Ja, jetzt steht doch einer für Erwachsene, ne? Das wurde
Ja, das habe
irgendwo
ich auch
letztens auf
gesehen.
Twitter mal geteilt. Ja, also das wäre auf jeden Fall auch was, wo ich hin würde, wenn ich mal nach Japan es
Ja.
schaffe. Aber es ist interessant, finde ich, an Ghibli ja, dass extrem viel Europäisches eingeflossen ist.
Ja.
Also in der gesamten Gestaltung, die Geschichten sind teilweise ja auch aus Märchen. Das ist super interessant, weil man sich was Japanisches anguckt, was einfach im Grunde was Europäisches wiedergibt.
Ja, also tatsächlich sind einige Sachen beruhend auf Geschichten, aber tatsächlich nicht alles auf europäischen Sachen. So, die letzten Glühwürmchen.
Ja, gut, das ist ja
Der
klar, das ist
Autor
ja.
ist, glaube ich, also ist, glaube ich, tatsächlich der ältere Bruder, der das Buch geschrieben hat. Er ist halt nicht wirklich gestorben, nur in der Geschichte dann, die er selber
Bitte,
geschrieben
das ist
hat.
so bitter. Bitte.
Und Kikis kleine Liebhaber ist, glaube ich, auch ein japanisches Kinderbuch, aber
Ja,
Wandelndes
aber.
Schloss ist zum Beispiel eine sehr bekannte britische Kinderbuchautorin gewesen.
Ich
Und
meine, das wäre doch sogar noch irgendwas von ihr gewesen,
von ihr glaube ich nicht.
ne? Nicht?
Nee, von der Autorin nicht.
Ich dachte, ich hätte das irgendwo gesehen, aber es kann auch sein, dass es verschiedene Ausgaben des Buches waren. Das ist.
Ja, es gibt verschiedene Ausgaben des Buches
Ja.
und das Wandelnde Schloss ist an sich eine Trilogie. Also es gibt noch zwei Folgetitel, aber tatsächlich nur das erste Buch ist im Film dann auch verarbeitet.
Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist das Essen im Ghibli-Film.
Oh ja.
Das auch schon mehrfach auf Kotaku ausgezeichnet wurde für sein Leckersein, wie gut es aussieht.
Also, du kriegst direkt Hunger
Ja.
auf das, was gerade gezeigt wird. Das ist super schlimm.
Ja, aber das ist bei fast allen Animes, die ich kenne, wo irgendwas mit Essen vorkommt, ist das so. Also egal, ob es jetzt so super lecker aussieht wie bei Ghibli oder ob es einfach halt Massen sind und alle schnell fressen. Also es ist ja auch beliebter Bestandteil von irgendeinem Anime, dass es
Ja,
mindestens einen
Essen.
verfressenen Charakter gibt, der
Ja.
einfach mal Reisschüssel um Reisschüssel wegfrisst ist.
Aber was ich noch ganz nett finde in der Ghibli-Fangemeinde, in diesem Museum ist noch ein kleines Kino und du weißt nicht, welcher Film gespielt wird. Es ist immer jeden Tag zufällig, dass man das auch nicht danach planen kann. Aber es gibt insgesamt, ich glaube, 8 Ghibli-Kurzfilme, die da halt gezeigt werden. Und ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen, wo einer so arschig war und das mitgefilmt hat, weil an sich sind die tatsächlich ein Geheimnis, dass das nur ein Erlebnis ist, was du hast, wenn du da bist. Aber die sind tatsächlich sehr wohl behütet, dass man auch nicht irgendwie weiß, worum geht's da, was passiert da. Wie gesagt, nur einer saß dann mal tatsächlich mit dem Handy da und hat den dann abgefilmt, was
Ja, das ist
eigentlich
dabei
schade ist.
echt schade, ja,
Also an
weil.
sich darfst du tatsächlich auch nicht mal Fotos machen, weil du gerade meintest, mit den Töpfchen.
Ja.
Eigentlich sind auch Fotos da streng verboten, weil
Ich
man
glaube, die hatte ich in
Dings.
der Doku mal gesehen.
Ja, das kann sein.
Ne? Ja.
Stimmt, da kam ja jetzt auch zuletzt die Doku, aber an sich
Ja.
ist halt auch tatsächlich da Fotoverbot. Du darfst, glaube ich, nur außerhalb des Museums fotografieren, wo halt auch dann der Roboter steht, aber innen nicht.
Ja, gut, das ist. Kann ich irgendwo nachvollziehen, man möchte auch irgendwo halt die Zauberwelt
Ja.
aufrechterhalten. Und wenn du die ganze Zeit Fotos siehst, dann geht auch keine Sau mehr hin, so nach dem Motto.
Ja.
Ja, was kam mir denn eben noch für eine Idee? Von Ghibli wollte ich nämlich auf ein anderes Thema. Während ich überlege, kannst du ja erstmal weiter erzählen. Also, ich habe es jetzt zwar mehrfach von dir gehört, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich es so richtig verstanden habe. Du studierst tatsächlich japanische Popkultur.
Genau, also ich studiere modernes Japan. Das ist ein Studiengang, den es so tatsächlich auch nur in Düsseldorf gibt. Und gehört zur Japanologie, aber der Unterschied ist halt, dass Japanologie sich sehr hauptsächlich auf Geschichte und solche Sachen konzentriert, während modernes Japan Geschichte nur ein Semester lang kurz anreißt, dass man halt auf jeden Fall den Background hat, weiß, worauf baut das alles auf, aber tatsächlich alles sehr aktuelle Themen sind, die dann besprochen werden, sei es dann Popkultur. Oder auch soziologische Themen. Also es gibt die zwei Schwerpunkte, Kultur und Soziologie.
Und du hast beide, oder?
Ich habe meinen Schwerpunkt tatsächlich auch bei der Popkultur gesetzt dann.
Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt so, dass ihr einmal die Woche J-Pop-Alben durchhört und euch darüber unterhaltet?
Nein, es gibt ein Seminar, das wirklich dieses popkulturelle Medien sehr ja, im Fokus hat. Und das finde ich immer ganz nett. Das startet nämlich immer gleichzeitig mit einem Blogprojekt, wenn ich mal kurz Werbung dafür machen darf. Der Blog heißt Popular, vielleicht kannst du ihn ja auch irgendwie verlinken. Und
Ja.
so heißt dann auch das Seminar. Und da wird wirklich, da gestaltet man am Anfang des Seminars das Seminar an sich. Die Studenten sagen, was wollen sie besprechen? Da kann halt wirklich
Ach,
alles dann
cool.
vorkommen. Anime, Videospiele, bla bla bla. Also halt auch sehr viel spezifischer. Zum Beispiel Horror,
Eroge.
japanische Horror und solche Sachen. Und da ist dann halt die Bedingung von unserer Dozentin auch, dass jeder dann während dieses Seminars zwei Blogbeiträge schreibt. Deswegen sind auch ziemlich coole, teilweise auch wissenschaftliche Texte. Ich habe zum Beispiel weniger wissenschaftlich, aber dann zu Erinnerungen an Mani damals ein Review gemacht, weil ich den in Japan auch geguckt habe im Kino. Und einen anderen Artikel, den ich da geschrieben habe, ist der Einfluss Japans auf die westliche Musikwelt, dass Japan sehr oft ja zu Verkaufszwecken genutzt wird. Wir erinnern uns an die Daft Punk Anime, an
Ja, die waren toll. Oder auch von Wamdu Project, die Ausschnitte aus Ghost in the Shell.
ja, eben. Oder auch Kanye West hat Szenen aus Akira nachgestellt in einem
Och
seiner
nein.
Songs.
Warum muss der denn sowas machen? Das möchte doch keiner.
Ja,
Nicht mal
aber
Akira.
also man kann ja sagen, was man will, aber es ist doch, es spricht doch an sich tatsächlich für ihn, dass er Fan davon ist, oder
Ja,
nicht?
ein bisschen schon, ja.
Und er hat sich ja auch viel Mühe damit gegeben, das ordentlich zu machen. Aber dann gibt es da auf der anderen Seite zum Beispiel noch Avril Lavigne mit ihrem Hello Kitty Song und
Oh weia, den kenne ich nicht,
oder
obwohl ich Hello Kitty mag. Aber Hello Kitty ist ja auch koreanisch, das ist ja gar nicht japanisch.
Echt? Damit
Ich
erzählst du
meine,
mir gerade
Hello
was
Kitty,
Neues.
Moment, ich muss mal überlegen. Ich
Ich
meine,
glaube
Hello Kitty wäre
nicht.
tatsächlich aus Korea, aus Südkorea. Ich glaube, du hast die leisere Tastatur, du darfst mal gerade bei Wikipedia schauen.
Ich
Ich krieg
schaue.
nämlich immer von den beiden anderen Ärger, dass ich auf der
So
Tastatur rumklimpern
rumhämmer.
würde. Ja, ich muss mir irgendwann mal so eine lustige flache Tastatur holen. Mal gucken, wer recht hat.
Aus Japan.
Aus Japan doch. Was ist denn
Ja.
dann aus Korea gewesen? Naja, ich habe sie auf
Das.
jeden Fall zuhauf im Regal stehen, aber ich befasse mich weniger damit. Ich finde sie halt nur sehr niedlich.
Ja, das ist sie ja auch.
Ja, mit ihren kleinen Augen. jetzt habe ich direkt, genau, jetzt weiß ich auch wieder, was meine Überleitung war. Und zwar die Popkultur. Und da hast du ja mit mir letztens auch mal ein interessantes Missverständnis aufgeklärt, was ich nicht wusste. Ich habe ja zum Beispiel auch vor kurzem einen Otaku-Blog gestartet. Und dazu sagst du mir dann, Otaku ist gar nicht so der schöne Begriff.
Ja.
Teil das doch mal mit.
Also man muss tatsächlich mittlerweile ein bisschen unterscheiden, ob man quasi das japanische Otaku nimmt oder das westliche Otaku, weil bei uns ist tatsächlich einfach, dass der Begriff übernommen wurde und einen ganz eigenen Charakter entwickelt hat, dass man es einfach so als,
Japan-Nerd halt,
ja
ne?
eben. Aber Otaku ist in Japan langsam, aber sicher auch wieder auf diesem Weg, so das Gleiche zu bedeuten. Aber war lange Zeit sehr, sehr, sehr verpönt, weil damit eher nicht unbedingt auch so Anime-Fans verbunden waren, sondern tatsächlich auch irgendwie so Perverslinge, die dann vielleicht leicht pädophil angehaucht waren. Es ist ja ein großes Problem, dass Schulmädchen angefasst werden und Upskirting nennt sich das, wenn man dann mit dem Handy unter den Rock glinst, um Fotos zu machen.
Da habe ich mal gehört, dass deswegen japanische Mobiltelefonhersteller dieses Klickgeräusch
Genau.
nicht abstellbar machen.
Ja,
Das fand ich auch
man
ganz
hört das
interessant.
immer, aber tatsächlich gibt es da ganz abgefahrene Methoden, wie es jetzt trotzdem machen. Es gibt Schuhe, die verspiegelte Schuhkappen haben, dass sie das dann im Schuh spiegeln und so. Auf jeden Fall hat dieses Wort Otaku seinen schlechten Ruf vor allem durch den sogenannten Otaku-Killer bekommen, der Ende der 80er Jahre, 1988, ich habe es gerade extra mal nachgeguckt, insgesamt vier Mädchen zwischen 4 und 7, also was ich gerade sagte, mit Pädophil angehaucht, getötet hat, sie nach dem Mord dann noch ja, vergewaltigt und gegessen hat.
Ist also ein sehr netter Zeitgenosse gewesen.
Ja,
Also
und
es ist halt interessant, dass das Ende der 80er passiert ist und das, also zumindest so wie ich es jetzt vom Gefühl her sagen würde, diese Japan, Manga, Otaku, Welle hier bei uns ja erst so in den 2000er Jahren so richtig hochgeboomt ist.
Ja, also ich habe das tatsächlich gar nicht so krass mitbekommen, weil ich zu den Kindern gehörte, die nie Fernsehen geguckt haben. Du hast vorhin angesprochen, dass du immer Pokémon und Dragon Ball guckst. Das habe ich halt nie geguckt. Ich weiß tatsächlich, dass in den 90ern die Dragon Ball Manga nach Deutschland kamen. Und ich
Ja,
glaube, das waren somit
genau.
die ersten Manga. Und ich kann mich da sogar noch erinnern, dass mein Vater mir die vorgelesen hat, weil das zu einer Zeit war, wo ich noch nicht lesen konnte. Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, dass ich dann. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, das Einzige wirklich, was ich gelesen habe. Dann irgendwie ab der Hälfte das dann selbst gelesen habe. Bis zum
Das ist
Ende.
auch gut. Also Dragon Ball sollte man gelesen haben. Dragon Ball ist sehr schön. Mein erster Anime tatsächlich, den ich mit dem Wissen, dass er aus Japan kam, geguckt hat, war 92 Sailor Moon. Das kam da zum ersten Mal auf RTL 2. Ich habe es allerdings da nur kurz geguckt, das ist ja für Mädchen. Später dann in der Pubertät, als ich erfahren habe, dass die ja immer ihre Klamotten verlieren, wenn sie sich verwandeln, habe ich es natürlich öfter geguckt. Und die Steigerung davon war Cutie Honey, was auch heute nochmal irgendwie vor ein paar Jahren neu gezeichnet wurde. Da war es halt so, dass Honey Kisaragi ihre Klamotten verloren hat und nicht geglitzert hat, sondern nackig war. Das hat mich sehr gefreut in meiner späten Kindheit oder frühen Pubertät.
Das ist tatsächlich auch so ein Ding. Du hast vorhin mal dieses Kawaii-Süßzeug angesprochen. Das ist leider auch was, wo ich total drauf abfahre, wenn es irgendwie süß ist. Und wenn ich diese ganzen Sailor Moon-Sachen sehe, diese Merch-Sachen, ich finde die so geil. Ich habe halt mit Sailor Moon überhaupt nichts am Hut, weil ich das nie geguckt habe und bei mir zum Beispiel dieser ganze Nostalgiefaktor komplett wegfällt. Und ich habe dann vor 2, 3 Jahren, ist es jetzt her, gesagt, okay, dann holst du es jetzt einfach mal nach. Und ich habe, glaube ich, die ersten 6, 7 Folgen geguckt und dann
Ja.
es
Ja,
ist
ich
sehr
glaube,
schwer, mit dem Alter
Sailor
da
Moon kann man,
reinzukommen.
genau, Sailor Moon kannst du nur aus Nostalgie gucken. Also ich mag Sailor Moon tatsächlich sehr. Auch eben wieder wegen dem Humor, weil Bunny Tsukino ist so blöd, wie sie ist, halt so liebenswert. Aber natürlich kannst du, das ist so kitschtriefend, sie kämpfen für die Liebe, es geht immer nur um Liebe und Freundschaft und die Träume der Mädchen. Also es ist schon wirklich ultra auf Mädchen ausgelegt und tatsächlich würde ich sagen, nicht mal mehr auf Mädchen von heute. Ist halt wirklich der Nostalgiefaktor, gebe ich dir total recht, dass man da
Ja,
schwer
aber
reinkommt.
tatsächlich auch, also wie gesagt, ich habe nicht weit geguckt, ich weiß auch gar nicht, wie lange Sailor Moon überhaupt geht. Ich habe 7 Folgen, also
Ich glaube
keine 10.
250 Folgen oder so.
Oha. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass die ersten Folgen vom Thema her sehr ähnlich waren. Es kommt das Böse, das sich dann irgendwie versteckt hat, was dann mit der
Genau.
Zeit rauskommt. Oh mein Gott, das sind gar keine Guten, das sind die Bösen. Und am Ende war wieder alles gut. Und es hat sich einfach so wiederholt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt so weitergeht, immer jede Folge, dann reicht mir dieser Einblick, den ich jetzt hatte, auch schon.
Ja, es ging im Grunde so weiter. Was ich aber daran, direkt so ein schöner Überschwank. Ich habe einen Manga, es sind zwei Bände, der heißt Scissor Sisters und es ist tatsächlich ein Magical Girl Manga im Stil und wirklich im wortgleichen Stil von Sailor Moon, der dieses ganze Magical Girl Thema auf ultra auf die Schippe nimmt. Es sind Friseurinnen, die sich in Super Friseurinnen verwandeln und haarfressende Kuscheltiere besiegen müssen. Also das ist wirklich, um nochmal das Thema, du magst diesen abstrusen Quatsch nicht aufzugreifen, es ist allein deswegen so gut, weil es so bescheuert ist. Aber das ist eben auch, das mag ich genau an diesen Manga und Anime, die sich nicht ernst nehmen. Also, die wirklich sehr stark damit kokettieren, mit diesem allgemeinen Bild von Manga und Anime. Dieses bewusst, oh, das muss total niedlich sein und trotzdem muss man irgendwie in jeder Szene dem Mädel unter den Rock gucken können, ist halt, ich finde diese Selbstironie finde ich super dabei.
Ja, also wie gesagt, da bin ich tatsächlich genau das Gegenteil bei den ernsteren Sachen eben angesiedelt. So halt zum einen Ghibli, wo, okay, ist jetzt nicht unbedingt purer Ernst, aber nicht so überdreht auf jeden Fall. Oder halt Sachen von Satoshi Kon. Also
Sagt mir jetzt namentlich gar nichts.
Paprika,
Also die Sachen, die auf Arte laufen.
ja.
Ja, ne? Also kann man tatsächlich so
Perfect
sagen.
Blue und solche Sachen, ja.
Früher, als ich noch ein kleiner Mensch war oder ein mittelgroßer Mensch, da lief das auch sehr oft auf Vox. Da habe ich dann zum Beispiel auch sehr zu empfehlen für ernste Animes Jinro geschaut. Jinro ist in einer fiktiven Gegenwart, also jetzt inzwischen Vergangenheit, der Film kam auch irgendwann Anfang 2000 raus. Und die Japaner, die ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Alliierte der Nationalsozialisten waren, beziehungsweise doch, ich glaube, sie waren tatsächlich Alliierte, bei denen ist halt der Faschismus durchgedrungen, und die Menschen werden komplett unterdrückt. Und es gibt die sogenannte Wolfsbrigade und die Rotkäppchen. Und die Rotkäppchen sind Rebellen, die Anschläge planen und von der Wolfsbrigade gesucht werden. Und dann entwickelt sich dabei aber eben eine Liebe zwischen einem sehr guten Mitglied der Wolfsbrigade und eben einem dieser Rotkäppchen. Und das ist super interessant. Oder der Schwester von einem Rotkäppchen. Sehr interessant gemacht und sehr traurig und sehr dramatisch. Also
Ja,
auch für dich, falls du es noch nicht gesehen hast,
nee, kenne ich
vielleicht mal
tatsächlich nicht.
eine Empfehlung.
Aber du hast gerade Arte erwähnt und vielleicht, falls es irgendjemand hört mag, der überhaupt keine Ahnung von dem hat, wovon wir gerade reden, ist Arte tatsächlich, finde ich, eine sehr gute Anlaufstelle und auch ab und an super RTL. Weil ich fand das
Ja.
nämlich ganz cool, weil, wie gesagt, ich studiere modernes Japan mit Popkultur und für das Seminar Film in Japan habe ich dann mal eine Abschlussprüfung über Prinzessin Mononoke und Godzilla gehalten. Und ich fand es sehr cool. Kurz vor dieser Prüfung war ich bei meinen Großeltern zu Besuch und die haben sich dafür sehr interessiert. Und dann haben wir halt zusammen Prinzessin Mononoke geguckt, nochmal so, um das für mich aufzufrischen. Und ich fand es ziemlich cool, innerhalb der ersten 5 Minuten mein Opa so: Ah, Moment mal, ich kenne den Film. Ich so, was? Und so, ist es passiert nicht das und das? Ich so, ja. Ja, dann habe ich den schon mal auf Arte gesehen. Da habe ich reingeschaltet, fand das spannend und habe zu Ende geguckt. Und es ist
Süß.
tatsächlich bisher bei mehreren Ghibli-Filmen schon passiert, weil seitdem wir es geguckt haben, da waren die total begeistert davon, wie das alles gezeichnet ist. Ist es jetzt immer, weil ich besuche die im Jahr ungefähr zweimal, weil die relativ weit weg wohnen, dann bringe ich immer Ghiblis mit und dann gucken wir die immer. Und es ist schon mehrmals vorgekommen, dass mein Opa die ich schon vorher kannte.
Cool. Ja, aber wo du es auch mit dem so schön gezeichnet. Das war für mich halt auch in meiner Jugend dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte keine westlichen Trickfilme gucken. Also ich war auch sehr lange Zeit ein Disney-Hater, obwohl sie es nicht verdient haben. Das sind auch so tolle Filme.
Ja, das Image habe ich ja auch einfach, weil ich sage, ich mag Disney nicht,
Ja.
bin ich bei vielen Angriffsfläche.
Ja, wobei, also Disney tatsächlich, da habe ich meinen Frieden mitgeschlossen, sind nach wie vor viele schöne Sachen dabei. Aber ich habe eben in meiner Jugend gesagt, wenn du so zum Vergleich irgendwie, ich werde jetzt gleich, wenn das die anderen beiden hören, werde ich geschlachtet, aber He-Man oder Captain Planet, die ganzen Marvel-Verfilmungen und sowas, die waren meiner Meinung nach immer scheiße gezeichnet. Also du, dieses typische, ich erinnere mich immer an so eine schöne Szene in den Simpsons, wo Homer darüber spricht, dass irgendwelche unterbezahlten Koreaner die Trickfilmserie zeichnen und sein Mund einfach plötzlich in der anderen Ecke vom Ding steckt. Das fand ich halt echt gut, weil das genau das anspielt, diese ganzen US-Trickfilme, die für Kinder entwickelt waren, die fand ich
Ja,
halt
aber
mit der Zeit immer crappy und alle Animes, die ich gesehen habe, waren deutlich besser. Wenn man
dieses
heute Dragon Ball guckt, sieht es natürlich auch wieder etwas anders aus.
Schludrige ist aber auch in Anime-Serien, also nicht in
Ja.
Film, in Serien, weil ich habe dann auch tatsächlich mal nachträglich angefangen, One Piece zu gucken. Das war auch was, was ich angefangen habe zu lesen, irgendwie so die ersten 6 Bände, glaube ich. Danach hat mein Papa, weil mein Papa hat mir die tatsächlich immer früher gekauft, so als Art Taschengeld, hat er mir dann immer einen Manga gekauft früher, aber dann hat er halt gesagt, dass er das für mich zu brutal fand, weil da so viel Blut war und gesagt hat, er kauft mir das jetzt nicht mehr, wenn, muss ich selber machen und dazu war ich zu geizig. Aber dann habe ich halt auch irgendwann mal wie eben Sailor Moon angefangen, One Piece zu gucken. Und es ist ganz oft, wenn irgendwie was im Fokus ist, zum Beispiel Ruffy, und drumherum ist es einfach weiß. Die haben noch nicht mal das Bild ausgefüllt. Und
Ja,
ich.
gut, das ist bei One Piece ist teilweise aber auch ein bisschen Stilmittel, würde ich sagen. Also du hast da sehr oft ja dieses Verschwommene am Rand.
Ja, nee, also ich sehe es tatsächlich einfach, die müssen das schnell, schnell machen. Die haben keine Zeit, das
Ja.
ausführlich zu machen.
Ja, gut, ich meine, wenn du anfängst, One Piece zu gucken, ist natürlich auch eine mutige Geschichte. Ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört und lass mir einfach immer nur von meinem besten Freund bestätigen, dass das schon alles stimmt, was in den Spielen ist, die von Bandai kommen, die übrigens sehr gut sind. Also die Naruto und One Piece und Dragon Ball Spiele von Bandai sind super gut umgesetzt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zum Spielen an sich. Aber da fängst du ja Dinge an, die kannst du ja gar nicht mehr beenden. Das hat ja jetzt irgendwie, was weiß
Ja.
ich, über 400 oder 500 Folgen inzwischen.
Das war
Da sind,
tatsächlich für mich auch so ein Ding, um
ja.
Japanisch zu üben. Ich habe ja im Rahmen
Ach
meines
so.
Studiums auch Japanisch gelernt. Und dann einfach dieses, ich gucke es mir jetzt mal auf Japanisch an. Ich habe tatsächlich in Japan dann auch noch mal so die ersten 5 Bände auf Japanisch geholt, einfach um dieses Lesen und Hören zu üben.
Und dann guckst du dir direkt ein Anime an, wo sie die ganze Zeit nur schreien.
Besser als würde ich mir irgendwelche anspruchsvollen Filme angucken, die ich nicht verstehen würde.
Ja gut, aber die reden wenigstens ruhig.
Ja.
Ja, aber in vielerlei Hinsicht hast du es auch so, dass Animes trotzdem noch detailreicher gezeichnet sind oder eben Gesichter interessanter sind als solche platten Kreise oder Ovale, die man oft hat. Aber es kommt natürlich auch auf den Stil an. Ich würde jetzt zum
Ja.
Beispiel niemals sagen, dass Shin-Chan irgendwie sehr detailverliebt ist.
Nee.
Aber ich feiere Shin-Chan. Shin-Chan ist super.
Habe ich tatsächlich auch nur so ein, zwei Folgen von gesehen.
Ja, man kann auch die Folgen immer wieder gucken.
Tatsächlich, der erste Anime, den ich geguckt habe, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, war auch was, was mir mein Papa gezeigt hat, war damals Cowboy Bebop und Captain Future. Und das sind auch die Sachen, die ich heute noch heiß liebe an Serien.
Captain Future ist auch ewig alt, oder?
Ja, ich kann mal kurz nachgucken.
Ich meine, das ist irgend so ein, ich glaube sogar noch Vor-80er-Ding.
Ja.
Ich war letztens erschrocken, ich meine, was nämlich zu den Animes gehört, wo ich nicht wusste, dass sie aus Japan sind, was lustig ist, weil es kommt direkt am Anfang im Lied schon vor, war Mila Superstar. Mila Superstar habe ich als Kind geguckt, weil es immer vor irgendeiner anderen Serie kam. Und das ist, ich glaube, das ist sogar Ende der 60er gezeichnet worden. Und da hast du eben auch diese wirklich fiese Qualität. Da hüpft der Kopf eigentlich in jedem Frame hüpft der Kopf in der Gegend rum.
Ich wollte dir kurz nochmal Antwort geben. Anfang der 80er Jahre war Captain Future. Und ich glaube, das, also Captain Future und Cowboy Bebop sind halt so Weltraumabenteuer. Und das hat mich auch, glaube ich, extrem geprägt, weil seither ich bin ein riesiger Star Wars-Fan. Ein einziger der neueren Anime-Serien, die ich geguckt habe, Space Dandy, ist auch vom gleichen Macher wie Cowboy Bebop. Und darauf fahre ich vollkommen ab.
Ist das nicht auch der Macher von Samurai Champloo?
Genau, das
Ja,
kam
und ich,
dazwischen.
ja, das finde ich zum Beispiel ist auch super cool gemacht,
Ja,
weil
das habe ich auch
am
noch
Anfang denkst du
geguckt.
dir erstmal so, das ist schwierig, weil da irgendwie dann plötzlich Rap dazu kommt und das zu einem Samurai-Theme, aber es ist halt super gut
Ja.
umgesetzt. Ja, aber das ist eben auch, deswegen, da wollte ich gerade von One Piece nochmal zurück. Ich bin großer Fan von diesen, von den Miniserien zwischen 12 und 26 Teilen. Weil da hast du eine ausführlich erzählte, aber abgeschlossene Geschichte und nicht so ein ewig aufbauendes, da kommt jetzt wieder ein Gegner, weil klar,
Ja.
ich liebe Dragon Ball, aber ja gut, es ist jetzt schon wieder der stärkste des Universums und Son Goku kann die Erde so schon zweimal
Ja.
vernichten, aber er muss jetzt noch mehr Energie bekommen, damit er den wieder vernichten kann. Und ja, es nervt mit der Zeit.
Ja, das mag ich auch lieber, wenn das so kurze Sachen sind. Also auch generell bei allem. Wie gesagt, Manga lese ich jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel so lange Comic-Serien fange ich auch nicht an. Ich mag am liebsten die Sachen, die tatsächlich irgendwie mit einem Trade Paper abgeschlossen sein können.
Aber bei Comics habe ich es irgendwann gemacht. Ich habe die X-Men der 90er nachgeholt und musste dann zwischendrin mir Ghost Rider aus den 90ern besorgen. Dann musste ich dann noch X-Factor und sowas, weil Marvel das ganz klug gemacht hat. Die haben dann halt
Ja.
einfach im nächsten Heft von der anderen Serie erfahrt ihr dann mehr und ihr müsst das lesen, weil das ganz wichtig für die Geschichte ist. Also
Also,
das war da wirklich ätzend.
kurzer Abstecher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sage. Ich bin zwar großer X-Men-Fan, aber tatsächlich auch nur von den Filmen, weil es zu aufwendig ist, die ganzen Comics dann da zu lesen.
Ja,
Wobei
ich
ich
mag
es
die
gern mal
Comics sehr.
machen würde, zumindest so ein paar Reihen, die nachholen.
Also ich
Aber.
empfehle da echt am ehesten die 90er. Also die sozusagen zweite Auflage der X-Men, weil der Zeichenstil sehr cool ist. Ich würde jetzt lügen, wenn ich wüsste oder wenn ich erzählen würde, ich weiß, wer es gezeichnet hat. Aber der Zeichenstil ist cool. Die Geschichten sind tiefgründiger als die von den ersten X-Men, wo es dann auch wieder, oh nein, der Böse, war. Sind sehr zu empfehlen. Auch wenn das nicht ganz stimmt, weil die Dark Phoenix Saga ist auch aus der alten Reihe, aber im Großen und Ganzen sind das immer so seltsame böse Leute gewesen.
Super random jetzt, aber um den Haken wieder zu schlagen zu Japan und wo wir gerade bei Marvel waren, zu der Zeit, als ich in Japan war, lief in Japan gerade Guardian of the Galaxy an und war ungefähr ein halbes bzw. ein Jahr später als bei uns. Und anders als hier, wo bei uns in den Geschäften laut Musik läuft, läuft da auch. Aber wenn du in Shibuya unterwegs bist, läuft halt in der gesamten Innenstadt Musik laut, die du überall hörst. Es läuft überall das Gleiche. Und da lief halt ganze Zeit der Guardians of the Galaxy Soundtrack. Aber ich glaube tatsächlich nur drei, vier Songs. Und du glaubst nicht, wie oft ich Hooked on a Feeling gehört habe. Am Anfang dachte ich, cool, Hooked on a Feeling, yay. Beim zweiten Mal, oh, es kommt nochmal, yay, geil. Und am Ende, ich habe gekotzt, wenn ich diesen Song gehört habe. Es war so schlimm.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber Shibuya, wo wir dann eben tatsächlich den Haken schlagen können, Shibuya und auch Akiba, das sind ja, das kann man sich ja hier gar nicht vorstellen. Eine Freundin von mir war mal in Shibuya, da gibt es irgendwie ein achtstöckiges Kaufhaus, was eine Fläche hat, die man sich hier überhaupt nicht vorstellen kann, weil es ja so groß ist wie ein ganzes Einkaufszentrum.
Ja.
Und es ist ja, wie du schon eingehend gesagt hattest, es ist halt eine total andere Kultur. Das finde ich auch super interessant daran, weil ich glaube, das kann man so als nicht interessierter Mensch aus dem Westen, also nicht aus Ostwestdeutschland, sondern aus dem Westen der Welt gar nicht fassen. Das
Ja,
ich
ich muss auch
finde das halt auch.
sagen, ich krieg halt oft gehört dieses, oh, du warst in Japan, ich würde auch so gerne. Und es klingt unglaublich hochnäsig, wenn ich sage, ich glaube, dieses Fernweh, wenn du das Land nicht kennst, ist nicht so schlimm wie das, wenn du weißt, wie es ist und du dann zurück willst. Weil so hast du immer noch deine, ich sag mal, romantische Vorstellung,
Genau.
in der du lebst, aber dann weißt du, wie es wirklich ist und hast es irgendwie an eigener Hand erlebt und willst es
Ja.
einfach zurückhaben.
Ja. Ja, also ich würde tatsächlich nicht nur in irgendwelche großen Städte, ich würde halt auch sehr aufs Land fahren wollen, weil mich das auch, ich finde das auch super interessant, so, wenn du da siehst. Ich finde das auch tatsächlich noch interessant, dass es heute noch diese traditionellen Papierwände gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Außenwände sind, aber ich finde das auch, der Lebensstil ist halt komplett anders. Das
Ja.
finde ich total cool.
Ja.
Teile
Wobei,
dein Wissen.
das sind natürlich die Sachen, die du dann wirklich nur auf dem Land hast, aber es sind auch die Außenwände, wenn es nicht
Ja.
gerade Fenster sind. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so genau aus. Ich kenne eine typische Bauart, da war, glaube ich, außenrum alles quasi verglast. Und das waren so Schiebetüren, aber auch, dass du im Sommer zum Beispiel dann komplett die Außenfassade aufgezogen hast, dass es offen ist. Aber generell hast du diese Außenwand. Ich glaube, die gibt es auch mit Papier. Wobei, nee, wahrscheinlich nicht, weil wenn es nass wird, ist es scheiße. Aber dann kommt erstmal so ein Flur, der einmal tatsächlich einmal rund ums Haus rumgeht. Und dann kommt nochmal so eine zweite, in Klammern, Außenfassade. Die ist aus Papier und weil dieser Flur im Sommer tatsächlich dann zur Terrasse wird, außenrum. Und im Winter dient das dann zur Abschottung der
Ja,
Kälte.
ist Wärmeschranke
Genau.
wahrscheinlich, ja. Ja, das ist schon, ich finde das sehr interessant, sowas. Das ist halt auch eben das, warum ich mit aufs Ländliche wollen würde, um mir das mal anzuschauen.
Ja, also ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich war jetzt halt hauptsächlich nur in Tokio. Und es ist cool, dieses Andersartige. Aber ich hätte tatsächlich ganz schnell unheimliches Fernweh nach Deutschland, weil du hast tatsächlich einfach nur diese Betonbauten und überall sieht es gleich aus.
Ja, und
Und
alles eng zusammengebaut, ne?
ja, du hast keine Bäume mal zwischendurch oder wenn, dann musst du irgendwie in den Park gehen. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sind einfach so viele Bäume sowieso schon auf der Straße. Und viel mehr Vielfalt, was die Art der Gebäude angeht.
Also es wäre wär für dich dann auch eher auf jeden Fall ein Trip wert, aber nicht da zu leben in der
Ja,
Stadt.
ich muss sagen, aktuell habe ich tatsächlich halt auch so ein krasses Fernweh wieder, wo ich mir sage, okay, also ich sage es jetzt, zum Beispiel, dass ich so vielleicht 1 bis 5 Jahre dort leben ist, okay, aber ich kann mich auch einfach erinnern, ich war einen Monat ungefähr da und diese letzte Woche, da ging es mir einfach nur so schlecht, dass ich mich so gefreut habe, dann auch zurückzukommen. Ich habe natürlich noch die Zeit genossen, Aber tatsächlich war ich sehr froh, als ich wieder zu Hause war und habe jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, da länger bleiben zu wollen. Zumindest für den Zeitraum da.
Ja gut, das wird wahrscheinlich auch immer diese letzte Zeit vom Ende des Urlaubs sein, wo man dann einfach nur wieder nach Hause möchte. Wo ich eben sagte, zurück nochmal zu den Bandai-Spielen und auch vorgreifend, wo du sagtest, dass du das bei den Telltale-Games magst, Cell-Shading. Cell-Shading ist natürlich für Anime-Spiele ultra gut.
Ja.
Das ist ja wirklich, da kannst du ja wirklich diese Welten sowas von akkurat dreidimensional nachbilden. Das ist echt extrem gut. Als ich letztes Jahr, nee, vor, war, doch letztes Jahr auf der Gamescom war es, als ich da bei Bandai Dragon Ball Xenoverse gesehen habe, da bin ich fast explodiert. Das war so. Doch, es war letztes, vorletztes Jahr, entschuldige. Es war vorletztes Jahr. Letztes Jahr habe ich Naruto Shippuden 4 Ultimate Ninja Storm, auch ein Thema gleich, lange Titel von Anime Games oder Animes. Als ich das gesehen habe, das ist halt, ich bin auch immer sehr froh, solche guten Anime-Spiele zu sehen. Und lange Titel eben.
Ja, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil das natürlich halt dann basierend auf die Anime-Reihe, die ich nicht geguckt habe.
Ja.
Deswegen habe ich das Spiel jetzt auch nicht gespielt.
Da solltest du nachholen, unbedingt. Das Schöne ist, dass du dabei eben auch die Geschichte erfährst und nicht erst 500 Folgen gucken musst. Aber lange Titel, so, ich würde es mal so formulieren, so kompakt japanisch in der Schrift ist, so lang ist es umgeschrieben in den Worten, würde ich mal so sagen.
Ja.
Es war ein sehr, sehr schönes Jahr.
Also, japanische Spieltitel. Manchmal ist einfach too much.
Ja, wenn du so ab der Hälfte des Covers dir denkst, das könnte jetzt mal aufhören. Also es gibt irgendeinen Manga, der ist wirklich das komplette Cover vollgeschrieben mit dem Titel des Mangas. Das ist cool, da ist irgendwie so ein schmaler Streifen noch Bild und der Rest ist eher Titel. Ich müsste
Ja,
mal nachfragen, wie es heißt. Das ist
ich
schon cool.
versuche gerade irgendwie auch ein Beispiel für ein Spiel zu finden, aber irgendwie fällt mir jetzt gerade auch nichts ein.
Warte, ich schau mal kurz in mein Regal. Ja gut, also Naruto Shippuden 4 Ultimate Ninja Storm, nee, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 ist ja schon
Okay, ja.
ein guter Anwärter, aber ich habe noch andere, die deutlich länger sind. Aber ich kann sie jetzt gerade von hier aus nicht sehen. Das liegt daran, dass ich bald alt werde und dementsprechend meine Augen einfach ganz schlecht sind. Ja, aber ja, was bleibt uns denn noch zu sagen? Wir sind ja insgesamt jetzt gar nicht so auf dieses Thema eingegangen, also nicht so strikt auf dieses Thema eingegangen. Was mögen wir an Japan? Wir haben es jetzt mehr beiläufig erwähnt, natürlich die ganze Zeit darüber geredet, aber nicht so abgehackt. Ja, ich mag das, du magst das. Ich weiß nicht. Wir können jetzt schon zusammenfassen: Japan ist auf jeden Fall mehr und auch das Interesse an Japan ist mehr als nur irgendwelche nackten Trickfilmfiguren angeiern oder Rollenspiele spielen oder
Ja.
Quietschmusik hören.
Ja.
Und es steckt eben auch mehr in Japan als nackte Trickfilmfiguren und Quietschmusik.
Ja.
Das sollte jeder dann eben auch wissen.
Genau. Ein interessantes Thema finde ich noch, weil solche Leute sieht man tatsächlich ganz oft im Studiengang bei mir. Und wenn man immer die Erstsemester sieht, man sieht halt irgendwie. Es ist nicht mal 50-50. Wahrscheinlich sind 60, 70% Leute, ohne es böse zu meinen, denen man es einfach ansehen kann, dass die in dem Sinne Otakus sind. Tatsächlich ist das auch immer der Großteil von denen, die durchfallen. Aber man merkt auch einfach, was für falsche Vorstellungen die haben. Die privat cosplayen sie dann. Und denken, dass in Japan das irgendwie alltäglich wäre, dass man in Cosplays rumläuft. Dabei sieht man in Japan kaum Cosplays, außer eben auf Events, wo sie noch nicht mal in Cosplays hingehen dürfen. Du darfst nicht in Cosplays Ja, eingelassen werden. Du musst es mit reinnehmen und ziehst dich dann in der Messe erst um.
Interessant.
Ja.
Weißt du warum oder?
Ich nehme mal an, dass das irgendwie die Gefahr ist wegen so Waffen und so. Aber
Hm.
ich weiß es tatsächlich nicht genau. Aber mir ist es zum Beispiel aufgefallen halt bei der Tokyo Game Show.
Hm.
Und sonst habe ich nie Cosplayer gesehen. Außer in Akihabara vor den Maid-Cafés, dann halt so Maids. Aber da ist es ja auch was anderes, als es ja tatsächlich dann einfach nur Arbeitskleidung. Und
Ja
nicht,
gut, da
weil
ist
die
ja
dann.
genau Berufskleidung.
Ja.
Aber es ist schon so, dass da haufenweise Lolitas und so rumlaufen mit irgendwelchen laserbunten Klamotten, oder ist das auch eher so,
Nee, es
es
ist.
existieren viele Fotos und es stimmt gar nicht?
Ja, also es ist. Du bist halt in Akihabara auf dieser Hauptstraße, sag ich mal. Und dann hast du da halt Maid-Cafés, aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass es nicht irgendwie Maid-Café nach Maid-Café nach Maid-Café ist, sondern dann verteilt. Und vor jedem steht halt eine. Klar, da drin sieht es anders aus, aber auf der Straße sind jetzt nicht so viele. Da steht vor jedem Laden ein, zwei. Dann laufen da vielleicht mal ein, zwei rum, die Werbung für einen Laden machen, der woanders ist. Und es ist auf jeden Fall nicht überfüllt damit.
Um unseren Hörern, die vielleicht nicht ganz so japanophil sind wie wir, mal zu erklären, ein Maid-Café ist letztendlich ein ganz normales Café, wo man Kaffee, Kuchen, Tee, Süßigkeiten etc. bekommen kann. Allerdings nicht allein da sitzen muss, sondern man kann die Gesellschaft einer Maid sich erwünschen und man kann sich dann unterhalten. Es ist auch nicht mal unbedingt irgendwie wieder was aus dem Sexbereich Japans, sondern tatsächlich eher was, dass man ein bisschen Gesellschaft hat. Gibt es
Genau.
übrigens auch in Deutschland. Eine Freundin von mir ist beim, also mehrere Freundinnen von mir sind beim Maid Café Strawberry Sunday. Es ist nicht das größte, da müsste ich jetzt allerdings auch überlegen, welches es ist. Die laufen dann eben auch auf Conventions rum und bieten da Plätzchen, Kuchen, alles mögliche Selbstgemachte an und unterhalten sich da. Finde ich auch ganz cool. Also ich denke, das ist in so einer, in so einem Land, wo so viele Menschen sind, wo sie auch zwangsläufig einfach anonym sind, tatsächlich notwendig, dass man Punkte hat, wo man sich nicht ganz so allein fühlt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass viele Leute sich allein fühlen können in Japan.
Es gibt ja tatsächlich auch so Kuschelcafés, wo man einfach
Ja.
hingeht und
Ich glaube, da
gekuschelt
würde ich meinen
wird.
ganzen Urlaub verbringen.
Dann Respekt, wenn du dir es leisten kannst.
Ja, ich denke dann schon, ich komme da irgendwie morgens rein und die tuscheln, dann ist wieder der Dicke, der diese Perverse da.
Aber tatsächlich, was auch ein Problem ist, weil man würde jetzt meinen, dass diese Host Clubs, die es gibt, ist ungefähr das, was Maid-Cafés ist nur in hier Gender Swapped quasi, dass da die Hosts sind, die jungen, attraktiven Männer, wo dann die Frauen die Anwesenheit genießen. Und ich habe tatsächlich in der Doku auch mal gehört, dass das ein Problem ist, dass viele Frauen neben der Karriere, die sie haben, gar keine Lust mehr auf eine Beziehung haben und sagen, diese Nähe, die ich da kriege, das reicht mir, wenn ich mich einen Abend nicht unterhalten will, dann gehe ich dahin. Aber ein richtiger Freund ist mir zu anstrengend.
Ist ja auch lustig.
Bei Japan hat ja aktuell auch das Problem der Überalterung, dass zu wenig Kinder geboren werden.
Das liegt daran, dass jedes Jahr eine 9. Klasse auf eine Insel gesperrt wird und sich dann gegenseitig in die Augen schießt. Für alle Leute, die die Tribute von Farnham feiern, schaut euch erstmal Battle Royale an, es gibt es weitaus länger.
Ja.
Und es ist, ich weiß gar nicht, ob es von ihm als Regisseur ist, auf jeden Fall ist es mit ihm, Takeshi Kitano, den die meisten irgendwie nur aus Takeshis Castle kennen werden.
Ja, es ist
Und der,
komisch, finde ich.
ja,
Takeshi.
vor allen Dingen, weil Takeshis Castle, da ist er so lustig und alle seine Filme sind sowas von bitter und richtig krass.
Aber er hat ja tatsächlich seinen Ursprung in der Comedy.
Ja.
Mit, ich weiß nicht, irgendwas bla bla blue oder bla bla. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit blue im Namen war es.
Ja. Aber ich hab mehrere Takeshi-Filme und so der ähnlich wie die letzten Glühwürmchen einfach mich einmal meine Zeit beanspruchen lassen konnte und den ich seither nicht mehr gucken konnte, weil er einfach so schwer ist, ist Blood and Bones. Der ist richtig, richtig bitter.
Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne die Story davon mit
Ja.
dem Mann, der, glaube ich, seine Frau und sein Kind misshandelt.
Ja, er kommt als, er ist ein koreanischer Fischer und baut dann in Japan eine Fischereifabrik auf. Und über den Film, also er ist inzwischen, er ist die ganze Zeit sehr streng, aber man merkt, dass er über den Film immer krasser wird und da ist eine Szene dabei. Ich werde jetzt nicht unbedingt spoilern, aber ich weiß nicht, ob den überhaupt jemand gucken wird. Da beschweren sich die Leute, dass sie zu wenig Geld bekommen. Einer ist besonders laut und er greift halt einfach in wie nennt man es? Das ist halt so eine Leiste mit glühenden Kohlen drin, so als Heizung, und er greift sich so eine glühende Kohle und drückt die dem anderen mitten ins Gesicht, und das ist halt schon, und der ganze Film ist so bitter, und er geht 2,5 Stunden, und danach denkst du dir einfach nur, wie weit habe ich mich jetzt eigentlich von dem Film runterziehen lassen? Aber ist trotzdem sehr, sehr gut. Takeshi macht sehr interessante Filme, ja, auch
Ja.
zum Beispiel Sonatin oder Sonatine, wo ein Mafia-Gangster spielt, der keinen Bock mehr auf das ganze Zeug hat und sich am Ende halt auch einfach nur die Rübe wegschießt. Sehr cool gemacht.
Oder aber ein ganz andere Richtung ist hier Kikujiros Sommer, heißt es, glaube ich.
Von dem habe ich nur gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Oder Ein Sommer mit Kikujiro heißt es, glaube ich, auf Deutsch oder so. Sehr süß gemacht, auf jeden Fall.
Dann habe ich mal einen Film von ihm nicht gesehen. Also den habe ich nicht gesehen. Dann muss ich mal gucken, ob ich noch eine andere Meinung von Takeshi bekomme, die allerdings sehr hoch ist, tatsächlich. Aber wo du vorhin auch japanische Horrorfilme angesprochen hast, da fällt mir ja auch sehr viel ein. Also die kann man immer mal als Vergleich ziehen zu dem, was westliche Horrorfilme als Schock bezeichnen. Und da denke ich mir jedes Mal, japanische Horrorfilme sind viel, viel schlimmer.
Ich muss gestehen, Horrorfilme mag ich an sich nicht so. Da bin ich tatsächlich bei den Horrorspielen und
Ja.
japanische Horrorspiele, die faszinieren mich dann.
Ja, du liebst ja The Evil Within.
Ja, oder
Obwohl, ne, warte mal, das ist, doch, das ist,
das ist
doch, das ist
japanisch.
japanisch, ne?
Genau.
Genau.
Das ist dann, in Japan
Genau.
Psycho Break und hier The Evil Within.
Ja, ich habe, also ich bin kein, lustigerweise gucke ich mir gerne Horrorfilme an, aber ich kann keine Horrorspiele spielen, weil ich mich einscheiß.
Da sind wir auch wieder das exakte Gegenteil.
Genau, meine schlimmste Erfahrung war Silent Hill 2. Ich liebe dieses Spiel, es ist großartig, aber ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich vom ersten Speicherstand weggegangen bin. Ich bin wirklich, es ist halt so, in einem Hinterhof liegt der Speicherpunkt, da hast du halt so ein Heftchen, wo du abspeichern kannst. Und ich bin immer nur um diesen Häuserblock gelaufen, hab immer dasselbe Männchen kaputt gehauen und hab mich dann wieder zu meinem Speicherpunkt gequält. Weil es so, das Spiel ist einfach so gut. Das ist so atmosphärisch. Und da können die Japaner
Ja.
halt, Horror bei den Japanern ist eine ganz andere Geschichte,
Allerdings.
als bei den Amis. Du hast zwar inzwischen auch sehr, sehr gute Horrorfilme auf westlicher Seite, aber an Sachen wie Yon, also The Grudge, das Original,
Ja.
kommt man nicht ran. Auch wenn man sagen muss, man muss sich drauf einlassen, weil wenn man keinen Bock hat auf so einen Film, dann sagt man, ja gut, da läuft gerade ein weiß geschminktes Kind durch die Gegend. Und wenn man sich allerdings drauf einlässt, sagt man nichts mehr und sackt innerlich zusammen.
Aber was ich auch sehr schön finde, wo wir gerade bei Filmen sind und Japan, Amerika, ist jetzt kein Horrorfilm. Aber ich habe jetzt vorhin zum Beispiel auch erzählt, dass ich zu Godzilla eine Abschlussprüfung gehalten habe. Und was diese Mentalität und Einstellung auch sehr gut einfängt, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, ich glaube, es ist eigentlich relativ bekannt, dass Godzilla die Verarbeitung der Atombomben ist. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es wird verarbeitet, dieses Thema, aber es wird nie gesagt, dass die Amerikaner sind die Bösen, das sind die Schuldigen,
Ja.
sondern es ist eine generelle Problematik, die es gibt und wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass wir sowas nicht weiter zulassen und dagegen arbeiten. Nicht sagen, wir sind die Opfer und das sind die Täter, mit dem Finger zeigen. Und wenn man sich dann mal andere Sachen anguckt, wie Pearl Harbor und solche Filme, und ey, Amerikaner sind doch grundsätzlich irgendwie als erstes butthurt, wenn irgendwas ist, oder?
Ja gut, wenn du jetzt zum Beispiel den neuen Godzilla guckst, den ich mir auch angetan habe, weil ich mir dachte, hey, Godzilla sieht ganz cool aus. Ich habe mir echt dann gedacht, so ab der 5. Minute spielt permanent die US-amerikanische Nationalhymne im
Ich
Hintergrund.
muss, also ich finde, das tatsächlich ist irgendwas, wo ich denke, das finde ich unsagbar respektlos.
Ja.
Wobei, okay, in Japan haben sie ja mittlerweile auch Godzilla einfach weitergetragen. Aber dass die sich gerade Godzilla rausnehmen und daraus einen eigenen Film machen.
Ja, und vor allen Dingen, also ich habe den alten, ich glaube von Emmerich, den habe ich nicht gesehen, hat mich gar nicht interessiert, weil Godzilla für mich tatsächlich immer japanisch war. Und hier dachte ich mir, hey cool, sind ja viele Japaner wieder dran, aber letztendlich, da kommt ein Amerikaner nach Japan, sagt den Japanern, wo es lang geht, die Japaner sind eingeschüchtert und nicken und der Amerikaner rettet die Welt. Wow.
Ja.
Das ist so, Mensch, Amerika ist nicht so toll. Das ist halt, ich weiß nicht. Naja, da war ich auch richtig enttäuscht von dem Film und habe mir halt auch gedacht, Amerika, lass es doch einfach mal sein, lass doch anderen Leuten auch mal was. Aber wie
Ja.
du sagst, das ist respektlos, das ist tatsächlich respektlos, weil eben in diesem Film kommen sie wieder vor, wie die Japaner können es halt selber nicht, deswegen müssen jetzt wir Amerikaner ran. Da ist nichts von Zusammenarbeit. Und ich weiß nicht, Pacific Rim ist ja, glaube ich, kein japanischer, also hat gar nichts mit Japan.
Nee, aber es ist dieser Begriff
Aber
Kaiju,
es,
der halt
ja, und es ist
aus
halt
Japan kommt.
bei Pacific Rim, dass die Leute den so gehypt haben, habe ich mir damals gedacht, Leute, auf der einen Seite sind riesengroße Roboter, die von Menschen gesteuert werden. Ich kann nicht so viele Animes auf einmal aufzählen, wo drin das passiert. Auf der anderen Seite sind überdimensionale Monster, die durch irgendeine Art so riesengroß sind, Laser schießen oder sonst was machen. Ich kann auch wieder weder Animes noch japanische Filme aufzählen, wo das nicht passiert. Das ist halt so, wir versuchen mal was ganz Neues. Wir machen das, was die Japaner machen.
Ja, aber ich muss gestehen, ich habe Pacific Rim auch einfach nicht geguckt.
Mach's auch nicht.
aber ich habe mir tatsächlich einen Comic dazu durchgelesen. Und ist das nicht sogar, dass diese Roboter Kaijus
Nee, die Kaiju sind die
heißen?
Monster.
Okay.
Also die Roboter, ich weiß gar nicht, ob die einen eigenen Namen haben.
Ja, aber es ist ja auch dieser japanische
Doch, ich
Begriff
glaube,
für
die
das.
haben auch, glaube ich, einen Namen, aber die haben auch einen japanischen Begriff, meine ich, ja.
Ja, und Kaiju ist ja dieser Begriff für Godzilla, Gamera,
Ja.
Mothra und so. Das ist ja
Da
dieses
finde ich
Genre.
übrigens das Nintendo-T-Shirt so geil mit Bowser, wo auch Kaiju draufsteht. Das ist richtig gut.
Kenne ich gar nicht, glaube ich. Also
Das ist so ein
vielleicht.
bisschen aufgemacht wie ein Godzilla-Poster und du siehst halt Bowser drauf. Das ist schön. Aber noch zu dem Thema, wo du sagtest, Amerika bewältigen etc. Es gibt auch einen Doppelfilm, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist Letters of Iwo Jima und Flags of Our Fathers. Was, soweit ich das weiß, auch eben das Ende des Krieges zwischen USA und Japan im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen behandelt und mal beide Seiten zeigt.
Kenne ich beide auch nicht.
Das ist, glaube ich, sogar halt eine Koproduktion. Letters from Iwo Jima ist aus Japan und Flags of Our Fathers ist aus Amerika. Aber ich würde jetzt auch zu wenig recherchiert haben, um dazu groß die Klappe aufzureißen. Ja, bleibt noch irgendwas, was wir noch nicht geklärt haben? Ich wüsste jetzt erstmal nichts, was mir jetzt so spontan einfällt. Ansonsten machen wir einen zweiten Cast dazu.
Ja.
Du bist ja eh von uns herzlich eingeladen. An unsere Hörer, ihr dürft gerne hier mal schon angemerkt, eure Meinung dazu schreiben, ob wir mehr Gäste einladen sollen, ob Sophia auch noch mal dazukommen soll. Ich würde mich da sogar sehr drüber freuen, weil sie bei den Pixelfrauen auch immer sehr schöne Themen mit beiträgt. Pixelfrauen solltet ihr euch auch insgesamt anhören, macht sehr viel Spaß, den Mädels zuzuhören. Ich habe sehr oft bei euch genickt und gedacht, ja, genau das würde ich auch sagen. Ich versuche mich mal mit heller Stimme da irgendwie reinzuschleichen und mitzureden. Ansonsten bleibt vielleicht noch zu sagen, was ich vorhin schon mal angerissen habe. Japan ist weitaus mehr als irgendwie knallbuntes Quietschzeug mit Trickfilmfiguren und genauso sind die Leute, die sich dafür interessieren, nicht immer nur irgendwelche in Anführungsstrichen Freaks. Es ist genau wie bei den allgemeinen Nerds. Es gibt diese, die das einfach machen, weil es cool ist. Es gibt die, die wirklich sehr passioniert dabei sind, aber sozial vielleicht nicht ganz so die stärksten sind. Und es gibt eben auch noch dazwischen ganz viele verschiedene Gruppen und viele Leute, die sich für unterschiedliche Sachen interessieren. Und im Grunde, abgesehen von denen, die es machen, weil es cool ist, die mag man wirklich nicht, sollte man dabei immer dran denken, das sind Leute, die mit sehr viel Herzblut an einer Sache dran sind. Ja, wenn du noch was gerne zum Abschluss sagen möchtest vor dem Schlusswort, dann darfst du jetzt auch noch mal ausgiebig von dir hören lassen und solange halte ich mich mal zurück.
Oh, ich finde das gerade sehr. Ich finde, du hast es gerade sehr schon gemacht, deswegen habe ich da gerade gar nichts mehr
Kannst ja auch sagen,
beizutragen.
ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Gut. Okay, dann verabschieden wir uns bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Danke, dass ihr uns weiterhin einschaltet. Und lasst zu diesem und zu allen anderen gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns auf Bewertungen. Auf iTunes würde uns das sehr helfen, wenn da mal ein paar Sternchen zusammenkommen. Wir werden sichtbarer dadurch und eure rege Mitarbeit an unserem Podcast ist wie immer sehr gewünscht. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns. Macht's gut.
Tschüss.